Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, willkommen zu diesem Podcast. In zwei Folgen haben wir uns schon mal ein bisschen mit den konzeptionellen Grundlagen von Bürolandschaften beschäftigt. Heute gehen wir mal so ein bisschen in die Umsetzung. Dazu bin ich mit Marc Eisenbach verabredet, der bei Dan Perlman in Berlin Geschäftsführer ist. Hallo, Herr Eisenbach.
Hallo, Herr Buhr, grüße Sie.
Herr Eisenbach, wenn man sich mal so die Umsetzungsthemen anschauen, was sind denn im Moment so die größten Herausforderungen, die Ihnen so begegnen?
Na, im Bereich der Umsetzung von neuen Arbeitswelten sind die großen Herausforderungen in der aktuellen Zeit die Budgets, Fachkräftemangel und die Lieferzeiten von Materialien, die aufgrund der politischen Situation, der Thematik des Krieges und eben dem Wegfall von Facharbeitern tatsächlich eine große Herausforderung für uns im Alltag sind.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel, wenn wir jetzt von Lieferzeiten reden, von Bodenmaterial oder von Möbeln, wie hat sich denn das verändert mit dem Zeitraum, bevor es diese Themen gab?
Ja, es sind zwei wesentliche Faktoren. Zum einen ist es die Verfügbarkeit des Rohmaterials. So wird es uns auf jeden Fall auf Einkaufsebene kommuniziert, dass eben viele Rohstoffe, sei es Stahl, sei es Elektronik, Grundmaterialien scheinbar im Markt nicht vorhanden sind. Das heißt, im Fertigungsprozess auf Unternehmensseite kann es dann teilweise zu massiven Verzögerungen in der Produktion kommen. Das heißt, die Materialien werden gar nicht erst an den Handel weitergeleitet, damit wir sie beziehen können. Und zum anderen ist eben die Preisstabilität nicht mehr da. Das, was wir früher an quartalsmäßigen Anpassungen hatten über Kosten, sehen wir teilweise heute, dass sich manche Firmen tatsächlich Lieferungen und Kosten dann erst bei Zustellung bezahlen lassen. Das heißt, eine Budgetsicherheit ist damit natürlich auch sehr schwer umzusetzen. Und die Lieferbarkeit.
Also, damit ich es verstehe, normalerweise wurden Kosten quartalsweise angepasst, also erhöht. Das passiert jetzt nicht mehr, sondern
es kann tatsächlich sein, dass wir Preise erst am Tag der Zustellung bekommen, weil eben die Industrie natürlich die Kosten, die auf ihrer Seite anfallen, einfach versucht weiterzugeben. Das heißt, es kann passieren, dass ich einmal in der Woche oder einmal im Monat eine Anpassung bekomme und die Preissicherheit als solches dann tatsächlich bei großen Firmen, es gibt bekannte Fensterhersteller, die momentan so am Markt agieren, die liefern tatsächlich ihre Materialien dann eben erst aus und der Betrag wird dann fällig, der am Tag der Zustellung erfolgt. Das heißt, in dieser konkreten Situation bekomme ich ein Angebot, kommuniziere das natürlich an unseren Kunden, aber den eigentlichen Preis, den weiß ich erst, wenn das Material tatsächlich bei mir auf der Baustelle ist.
Aber wie gehen denn Kunden damit um, dass sie da doch, was das Thema Preissicherheit angeht, da ziemlich aus dem Ruder gelaufen dann?
Das ist so. Wir arbeiten mit einer gewissen Fluktuation, prozentualen Range, in der wir uns bewegen, dass wir sagen, okay, wir müssen pro Monat, so kalkulieren wir das gerade mit großen Kunden, circa 3-5% Preisdifferenzen, Toleranzen in unseren Angeboten berücksichtigen. Und wir gehen ganz häufig in eine Situation, die wir ein Open-Book-Verfahren nennen. Das heißt, wir definieren im Vorfeld einen Preis basierend auf einem Angebot. Und wenn es aufgrund von Lieferfristen, Lieferterminen und Verschiebungen dann zu Mehrkosten kommt, werden die weitergereicht. Das geht leider nicht anders.
Reden wir noch mal kurz über das Thema Kosten, wenn wir uns neue Arbeitswelten anschauen. In der alten Arbeitswelt, das normale Ein-Zwei-Mann-Frau-Büro, wenn man sich dort mal die Lichtverhältnisse anschaut, dann war das, bitte korrigieren Sie mich, eine, zwei Deckenbeleuchtungen und jeweils irgendwie eine Arbeitsplatzbeleuchtung und vielleicht gab es noch irgendeine Zugabe oder sowas. Der klassische Konfi sah da nochmal ein bisschen anders aus, da war das nochmal ein bisschen größer und ein bisschen aufwendiger. Wenn wir heute von Bürolandschaften ausgehen, wo es so 3, 4 Teilbereiche gibt, also wo Leute einzeln arbeiten, wo sie vielleicht in Teams zusammenkommen, aber auch da, wo sie dann ein bisschen zum Socializen zusammenkommen, über welche Lichtverhältnisse reden wir denn da? Was kann man denn da heute machen? Und wie schlägt sich denn das in den Kosten nieder?
Ja, die Flexibilität der Arbeitsplätze ist natürlich das wesentliche Kriterium, was im Bereich neuer Arbeitswelt als solches auch sich auf die Preise niederschlägt. Im Bereich der Beleuchtung, der Lichtsituation ist es meist so, dass man die Arbeitswelten, die Arbeitsbereiche, Tische im Konkreten, entsprechend mit einer flexiblen Stehleuchte, einem zusätzlichen Leuchtelement in dem Moment, tatsächlich ergänzt. Eine Grundbeleuchtung erfolgt dann eben über das bestehende Deckensystem. Es kann ein Schienensystem sein mit gewissen Spots oder mit gewissen Beleuchtungselementen, die eben ein Grundlicht schaffen, um dann eben das zusätzliche Arbeitslicht mittels Stehlampe zu ergänzen. Führt natürlich im Konkreten dazu, dass man in den Arbeitswelten im Vergleich zu dem, was Sie im Vorfeld schon sagten, heutzutage teilweise eine Doppelbelastung an Kosten im Bereich des Leuchtmittels hat. Und da kann natürlich relativ schnell eine Leuchte irgendwie mal 700.000 Euro kosten, die pro Arbeitsplatz ergänzt werden muss.
700.000 Euro pro Arbeitsplatz?
700 bis 1.000 Euro. Also nicht 700.000, sondern irgendwo im Bereich zwischen 700 und 1.000 Euro kann man problemlos mal für eine Stehleuchte ausgeben.
Und dann kommen noch diese Räumlichkeiten dazu, die man auch ausleuchten muss, damit sich Leute nochmal treffen, damit sich Leute sehen und austauschen können. Das gab es ja vorher auch, aber das war dann eher so die informelle Teeküche. Über was reden wir denn dort, was man da an Mehrkosten heute berücksichtigen muss?
Ja, das sind natürlich die Bereiche, in denen wir über Begegnungsstätten im Prinzip sprechen. Der frühere Kopierpunkt wird heute eben als der Bereich genutzt, an dem man tatsächlich eben diesen Social-Aspekt mit reinbringt. Und wir gehen momentan in Kalkulationen von einem Mittel aus. Wenn wir über konkrete Preise sprechen, ist es natürlich auch immer ganz stark davon abhängig, welche Spezifikationen stelle ich an das Möbel, an das Element Beleuchtung oder eben an irgendwelche Gimmicks, aber ich würde mal die klassischen Ausbaukosten hier im Bereich von ca. 1.000 Euro definieren wollen.
Hat sich denn am klassischen Konfi, so wie wir ihn beide noch kennen, hat sich denn da etwas verändert? Also jetzt nicht
nur was Beleuchtung,
was die Beleuchtung angeht, sondern was die Ausstattung als solche angeht, wenn wir uns über neue Arbeitswelten unterhalten?
Auf jeden Fall. Also wir haben in der heutigen Welt natürlich viel mehr in dem Bereich dekorative Beleuchtungselemente, die verbaut werden, um eben nicht nur den Zweck der Grundbeleuchtung zu erfüllen, sondern tatsächlich eben um ein stylisches Element tatsächlich zu schaffen. Das kann bis zu Kunstelementen gehen, installationsartige Lichtskulpturen etc., die natürlich mehr Interesse, mehr Raum zum Verweilen in irgendeiner Art und Weise generieren sollen.
Okay. Lassen Sie uns nochmal über so ein paar Stolpersteine sprechen, die es bei der Umsetzung zu beachten gilt. Was sind denn die Dinge, die immer wieder aufpoppen? Über Preise, Kosten, Kostensteigerungen und so weiter haben wir schon gesprochen, die immer wieder aufpoppen, die man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt so wahrnimmt.
Ich glaube, die großen Stolperstellen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen, ist zum einen der Bereich der Kommunikation und der Klärung der Schnittstellen. Das heißt, sind wir in einem Neubau, sind wir in einem Bestandsgebäude, gibt es eben häufig die sehr umfangreichen Schnittstellendefinitionen zwischen wer erbringt welche Leistung, in welchem Umfeld und dann eben auch die Anpassung des Designs, des vielleicht im Vorfeld schon abgestimmten Look and Feels, um den tatsächlich in der Realität nachher umzusetzen, ist natürlich auch immer noch der sehr enge Austausch, der interessant und Spaß macht, aber durchaus auch eine Stolperstelle sein kann zwischen dem Designer, dem Architekten und uns dann tatsächlich als konkrete Umsetzer in der Realität. Manchmal werden eben bunte, hübsche Bilder, rosa Welten verkauft und in der Realität ist man dann eben durch Haustechnik, durch statische Elemente im Bestand teilweise ein bisschen stärker eingeschränkt. Und das sind dann ganz häufig Sachen, die man in der ursprünglichen Entwurfskonzeptionsphase vielleicht sich anders vorgestellt hätte.
Wie ist denn im Moment bei Ihnen der Eindruck, sind denn viele Unternehmen bereit, über neue Arbeitswelten nachzudenken und da auch Geld in die Hand zu nehmen? Oder wie stellt sich das in der fast schon Post-Covid-Ära, man traut sich das ja kaum zu sagen, da?
Ja, wir sehen diese Bedarfe in allen Bereichen, vom Kleinstunternehmen, Mittelstand und auch bei DAX-Unternehmen, der Bedarf ist da. Und für uns ist es klar mittlerweile, dass das neue Arbeiten bedeutet, flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen einzugehen. In den konkreten Fällen geht es meistens eben darum, wie schaffe ich es heute in der heutigen Zeit, meine Mitarbeiterinnen aus der Thematik Homeoffice wieder für das Büro zu begeistern. Und um diesen Schritt zu wagen, muss ich in der Bürokultur, in dem Erlebnis des Arbeitens in einem klassischen Büro heute eben tatsächlich einfach mehr machen. Und das merkt man in der Industrie zum einen, um eben die Mitarbeiter bei Laune zu halten, so möchte ich mal sagen, und im Umkehrschluss aber auch, um neue Mitarbeiter tatsächlich aktiv werben zu können. Das ist, glaube ich, der zweite wesentliche Aspekt in der Sache.
Wie machen Sie denn das bei sich selber? Weil Sie stehen ja als Agentur vor der gleichen Herausforderung. Auch bei Ihnen haben sich ja die Mitarbeiter schön zu Hause eingerichtet und jetzt sollen sie wieder zurück ins Büro kommen, weil man da vielleicht besser im Team arbeiten kann. Wie gehen Sie denn damit um?
Wir haben verschiedene Punkte, an denen wir gerne so miteinander in den Austausch kommen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, durch eine sehr schöne Situation auf unserer Dachterrasse große Festivitäten zu veranstalten. Das heißt, wir machen regelmäßig Events von Sommerfeste über Frühlingsfeste, gemeinsame Frühstücke in einem gewissen Rhythmus, um eben tatsächlich alle Mitarbeiter gemeinsam in den Flächen wieder zum Austausch zu bringen. Im Umkehrschluss reagieren wir, glaube ich, auch sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen. Es kann sein, dass mal die Kinder mit ins Büro kommen. Es kann sein, dass die Haustiere mit ins Büro gebracht werden. All das haben wir
in der Agentur. Gibt es mehr als ein Büro?
Wir haben mehr als einen. Ja, und,
aber es gibt keine weiteren Tiere oder...
Nein, das tatsächlich nicht. Wir sprechen tatsächlich im Konkreten über Hunde. Das ist so. Ja, aber das hilft natürlich, weil das sind ja alles Verpflichtungen, die aufgrund der sozialen Situation, die uns in der Covid-Phase in irgendeiner Art und Weise begleitet hat, heutzutage eben bedacht werden müssen. Ja, also Mitarbeiterinnen haben sich in der Zwischenzeit eben einen Hund angeschafft und jetzt ist die Arbeitswelt wieder eine andere. Man versucht mehr und mehr ins Büro zu gehen. Dementsprechend reagieren wir drauf und sagen, naja gut, dann bringt euren Hund eben mit.
Ja, aber dann ist doch schön, dass es da mittlerweile auch, ich meine, der Agenturhund als solcher ist ja, muss man fairerweise sagen, nichts Neues. Aber wie schön, dass es jetzt gleich mehrere Hunde bei Ihnen gibt.
Das ist so. Auch der Obstkorb ist nichts Neues und die Yogastunden auch nicht. Also es gibt eben so viele Stellschrauben, an denen wir drehen. Und ich glaube, dass tatsächlich das Wesentliche ist tatsächlich das Arbeitsumfeld. Die Mitarbeiter untereinander müssen harmonieren, die Mitarbeiter müssen Interesse haben, sich sozial wieder zu treffen und den Austausch zu fördern. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, proaktiv von oben in die Teams gesteuert werden muss. Und da versuchen wir eben tatsächlich auch Begeisterung bei den Mitarbeiterinnen zu schaffen.
Herr Eisenbach, welch schönes Schlusswort. Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Vielen Dank.
Doch, sehr gerne. Danke.
Ich danke mich, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.